Herzlich willkommen zum Cipresso Impuls Podcast, der Podcast für Projektmanagement, Führung und Agilität. Mein Name ist Patrick Geid und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode.
Zum Thema, was ist das Calm Operating Model? Patrick Geid im Gespräch mit mir, Antje Lehmann-Benz. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Ich kann ja, könnte ja auch noch was kurz dazu sagen zu mir, aber genau, vielleicht erstmal du. Mhm. Wer bist du und was hat dazu geführt, dass du ein Modell entwickelt hast, das du uns heute ja etwas näher erläutern wirst?
Mhm. Ja, klar, gerne. Ja, erstmal danke für die Einladung und dass wir über das Modell hier sprechen können. Mein Name ist Patrick Geid, ich bin Unternehmensberater, Trainer, Coach und jetzt auch seit knapp 20 Jahren im Projektgeschäft tätig und ja, wir wollen heute über das Clarity and Leadership Modell sprechen, das aus diesem Beratungstrainingskontext im Prinzip entstanden ist. Also das auch jetzt natürlich nicht, das, da werden wir sicherlich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, was komplett aus der Luft gegriffen ist. Das ist jetzt kein neues Framework zum Beispiel, sondern es ist ein Prinzip eine Sammlung von Good Practices, von Sachen, die funktioniert haben, von Sachen, die nicht funktioniert haben, diese umzugestalten, anders zu formatieren und zu präsentieren. Genau, so ganz, das ist einmal so ganz grob gesagt, um was es geht. Und was mich in meinen Beratungs- und Trainingseinsätzen eigentlich immer gestört hat, ist, dass es so wenig oder auch manchmal gar keine Abstimmungen gibt. Es gibt keine abgestimmten Prioritäten, gemeinsame Roadmaps gibt es vielleicht auf dem Papier, wenn es gut läuft, aber auch das eher selten. Und großes Thema dann auch die Vorgehensmodelle, die in den Teams eingesetzt werden, dass das ganz häufig gleich behandelt wird. Also vielleicht noch kurz zum Background. In den letzten Jahren war ich in vielen großen Skalierungsprojekten, bei der zum Beispiel ganze Organisationen auf das Spotify-Modell umgesetzt wurden oder in den Großprojekten, in denen dann in Großprojekten Safe oder Less eingesetzt wurden. Und ganz häufig oder eigentlich immer war es dann so gewesen, dass gesagt wurde, alle Teams arbeiten jetzt mit Scrum zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, das soll jetzt gar nicht gegen Scrum sein, sondern das Problem an der Geschichte nur darstellen. Also alle sollen Scrum verwenden, einsetzen und ganz unabhängig davon, welche Teamform es gibt, welche Ziele es gibt, ob die Mitarbeitenden dazu in der Lage sind, aus Sicht der Aufgaben auch, die das Team hat, dieses Vorgehensmodell einzusetzen. Mhm. Ja, und das waren so ein bisschen die Beweggründe, zu gucken, wie könnte man das besser machen, wie kann man diese Good Practices, die ich eben schon genannt habe, weiterentwickeln, wie kann man das Gute aus diesen vielen Frameworks zusammenpacken in ein Operating-Modell, also in ein gemeinsames Betriebsmodell, ja, das man sich aneignen kann. Das kann man verwenden, man muss es nicht verwenden, man kann auch nur Teile daraus verwenden.
Mhm. Genau. Klingt schon mal super. Wenn ich kurz nochmal auf den Chatverlauf eingehen darf. Ich sehe jetzt, dass Michaela und Jörg bei uns sind. Vielleicht auch noch mehr. Tatsächlich sehen wir es von hier aus gar nicht genau, wer da ist. Wir freuen uns, wenn ihr euch auch so vielleicht kurz melden wollt, vielleicht ganz kurz vorstellen und wo ihr gerade seid. Würde uns freuen im Chat. Müsst ihr natürlich nicht, aber wer mag, kann einen Kommentar schreiben. Und okay, kurz auch drauf eingehen, Patrick, was du gerade schon Spannendes erzählt hast. Genau, erstmal super, dass du jetzt auch nochmal Calm ausbuchstabiert hast. Da war ich nochmal kurz dankbar, genau. Clarity and Leadership Modell nämlich, heißt es. Und ich finde es halt auch spannend, also wer mich jetzt vielleicht noch nicht kennt, ich kann mich auch noch kurz vorstellen. Ich bin ja ähnlich wie du auch Trainerin, Beraterin und vielleicht, was auch noch nicht so viele wissen, wir sind auch viel zusammen unterwegs schon gewesen und waren eben auch zusammen in Projekten. Das heißt, wir haben ja viele Dinge auch gemeinsam erlebt, über die du heute erzählst, die ich vielleicht auch noch erzähle. Genau, also da ist vieles auch an gemeinsame Erinnerung, vieles gemeinsam erlebt und insofern auch ähnliche Probleme. Wir sind oft in klassischen Organisationen oder klassischeren Organisationen unterwegs, die halt noch oft ein bisschen hierarchisch arbeiten, klassisch strukturiert und organisiert sind, auch in ihren Projekten häufig klassischere Ansätze wählen oder zumindest, was wir jetzt auch erst kürzlich hatten, mal so ein klassischer Überbau, unter dem dann Projektmanagement-Überbau unter dem dann aber die einzelnen Teams durchaus gerne agil loslaufen sollen und auch ja oder dürfen, aber auch schon fast sollen, und das alles irgendwie zusammenbringen. Das ist ja so unsere Welt. Und das Calm Operating Model ist halt auch ein Ansatz, den du dann so über die Zeit hinweg, habe ich so verstanden, auch entwickelt hast, um mit typischen Problemen, die einem da begegnen können, besser umzugehen. Genau, woher das A kommt. End. Genau. Ganz wichtig. Aber gibt dann halt ein schönes Akronym, ne? Genau. Wolltest du noch was dazu sagen, ergänzend? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, oder?
Nee, das passt für mich.
Hätte ich noch eine Frage.
Vielleicht nur ganz kurz noch zu dem A. Mhm. Ja, das steht für End. Aber man könnte natürlich auch sagen, das steht für Alignment. Mhm. Weil darum geht es natürlich auch sehr viel in dem Modell, um Team-Alignment, um Strategie-Alignment. Also auch das könnte richtig sein. Ja, gut, wir haben es jetzt schon aufgelöst. Mhm. Das wäre vielleicht nochmal eine schöne Frage gewesen für den
Chat. Ja. Vielleicht kann man, eine Umfrage machen und dann entscheiden wir uns erst später.
Genau.
Frage von mir wäre vielleicht, wo hast du erlebt, und vielleicht haben wir es ja aufgrund unserer auch gemeinsamen Beratungshistorie auch mal gemeinsam erlebt, aber wo hast du denn erlebt, dass in Organisationen typischerweise, vielleicht auch gerade in Projekten, typischerweise Dinge schieflaufen können? Was sind so Sachen, wo du sagst, das habe ich immer wieder mal gesehen, also nicht nur einmal, sondern das sind so typische Dinge, die man immer wieder, denen man immer wieder begegnet. Und du hast ja auch gesagt, du möchtest mit dem Modell auch ein Stück weit dem Abhilfe schaffen, dass man immer wieder an den gleichen Stellen ansetzen muss.
Ja, genau.
Ja, genau. Hast du da vielleicht Erfahrungen?
Ja, also ich glaube, das wird dir ähnlich gehen. Das ist eine recht lange Liste eigentlich, wenn man es genau nimmt. Aber man kann es im Prinzip auf drei Punkte runterbrechen. Der eine große Punkt ist die Planung ohne Richtung. Ja, wir setzen uns in Planungsmeetings, wir planen ganz viel, aber es gibt eigentlich ja keine oder wenige gemeinsame Ziele, es gibt keine gemeinsame Richtung, keine mittelfristige Planung. Ja, Planung ist dann vielleicht nur kurzfristig, es gibt vielleicht ein Sprintplanning, aber beim Sprintplanning gibt es schon kein Ziel. Oder vielleicht gibt es ein Ziel für den Sprint, aber es gibt kein Produktziel. Das ist so ein Themenblock. Dazu passt dann auch was ich schon gesagt habe, diese Abstimmungen zwischen den Teams. Es gibt keine gemeinsame Roadmap, keine gemeinsame Priorisierung, und das Thema, bei dem am lautesten geschrien wird, das kommt rein, das wird bearbeitet. Oder auch ein schönes Thema, die konkurrierenden Roadmaps. Es gibt eine Projekt-Roadmap und eine Linien-Roadmap. Und die müssen irgendwie eigentlich miteinander harmonieren, aber es gibt da keine Abstimmung. Und auch da, wer gerade am lautesten schreit, gewinnt. Also das wäre so dieses erste Cluster, dass man die Planung ohne gemeinsame Richtung hat. Das zweite Cluster ist für mich, dass die Abstimmung fehlt. Ja, das spielt natürlich so ein bisschen die Planung jetzt auch wieder mit ein. Aber es ist nicht nur Abstimmung auf der Planungsebene, sondern auch auf der Umsetzungsebene. Also keine Synchronisation über die Planungen, aber auch über das, wo wir jetzt gerade stehen. Und das wird natürlich vor allem schwierig, wenn man auf Zulieferungen wartet und sich da nicht regelmäßig austauscht über den aktuellen Stand der Zulieferungen, der Abhängigkeiten, oder auch, wenn es neue Zulieferungswünsche gibt, dass die nicht synchronisiert, nicht abgestimmt werden. Mhm. Und dann hat man zwei Roadmaps, die schon wieder gegeneinander laufen. Das passiert dann ganz schnell. Und der zweite Punkt bei Abstimmung ist, dass Rollen vergeben werden, aber es wird nicht geklärt, was ist der Verantwortungsbereich in dieser Rolle? Wo grenzt diese Rolle sich ab zu anderen Rollen? Wie sehen Entscheidungswege aus innerhalb des Teams, aber auch außerhalb? Gerade jetzt, wenn wir eine gemeinsame Roadmap haben mit diesen Abstimmungen und so weiter. Wer macht diese Abstimmung? Wer trifft die Abstimmung? Wer trifft die gemeinsamen Prioritäten? Und der dritte Punkt ist, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angemerkt, das Framework-Dogma oder Dogmatismus, dass man sagt, es gibt ein Framework und alle müssen jetzt dieses Framework nutzen. Und das, also ich nehme da sehr gerne immer wieder Scrum, weil meistens bin ich in einem Scrum-Umfeld, in dem das der Fall ist, dass alle Teams mit Scrum arbeiten müssen. Man kann natürlich auch das mit anderen Frameworks oder Vorgehensmodellen betrachten, da hat man ähnliche Probleme, dass eben so ein Framework genommen wird und dieser Organisation allen Teams übergestülpt werden. Und ja, alle Teams müssen gleich agieren, alle müssen Retro machen, alle müssen in den Daily kommen und gleich planen, gleich umsetzen, gleich liefern, im gleichen Rhythmus, gleicher Takt. Ist ja per se erstmal gut. Das fördert ja auch die Abstimmung und die Synchronisation. Nur wenn es nicht zu meinem Team passt, dann sorgt es nur für Frust. Von daher, ja, ist das so nicht förderlich. Und der nächste Punkt wäre, dass die Teams nicht richtig enabled werden. Ja, sie bekommen dieses Framework übergestülpt, aber bekommen dann keine Möglichkeit auch darin, sich zu entwickeln und zu lernen, wie dieses Framework funktioniert und eingesetzt werden kann. Also dieses fehlende Team-Enabling. Das wäre für mich noch so ein Punkt. Also um mal kurz zusammenzufassen, ich sehe da so drei große Blöcke. Einmal die unzureichende Planung, dann die fehlende Abstimmung und dass alle das gleiche, also dieses Framework Dogmatismus, dass alle das gleiche machen müssen.
Ja, sind auf jeden Fall Punkte, die alle auch bei mir Resonanz erzeugen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr zuhört. Gerne auch in den Kommentaren schreiben, wenn ihr sowas kennt oder auch bestimmte Punkte, die jetzt Patrick genannt hat, euch besonders ansprechen oder ihr euch da wiedererkennt oder eure Organisation. Genau, eure Erlebnisse. Ich kann auf jeden Fall zu dem Thema Framework, fällt mir gerade ein, also alle drei Punkte sind total wichtig, auch aus meiner Sicht und kann ich teilen. Zu dem Framework-Teil habe ich mir noch gedacht, ja, oder man hat vielleicht sogar das gleiche Framework und es funktioniert noch irgendwie, aber wie man das dann für sich genau lebt und definiert, kann ja auch von Team zu Team verschieden sein. Ich war mal in einem Training, da ging es auch, also da waren Teammitglieder aus einem größeren Vorhaben dran drin, also aus einem skalierten Vorhaben. Viele Teams, die alle völlig unterschiedliche Bereiche einer Lösung entwickelt haben. Da ging es auch um Software-Schnittstellen und die einen hatten mit SAP zu tun, die anderen mit Jira, die anderen wieder mit ganz anderen Sachen. Und die Leute mussten teilweise völlig unterschiedlich arbeiten. Die hatten unterschiedliche Rhythmen, auch aufgrund der Anforderungen und der Gegebenheiten durch die Quellsoftware, mit der sie da gearbeitet haben. Einfach, weil es dann nicht gleich gut ging für alle Tools, so eine Schnittstelle gut hinzukriegen. Und da wollten dann die einen gerne viel längere Sprints haben, weil denen die Sprints zu kurz waren. Den anderen waren sie fast schon zu lang. Also die waren viel schneller oft und wollten noch schneller sein dürfen. Und das habe ich eben auch schon oft erlebt, dann wird irgendwie teamübergreifend, weil halt alle an einem ähnlichen Ergebnis ja zusammenarbeiten oder im gleichen großen Projektkontext, wird teamübergreifend auch die gleiche Sprintlänge, ist eigentlich schon vorgegeben, wird gar nicht zur Debatte gestellt, sondern die hat man halt und das wäre jetzt nur ein Beispiel, noch viele andere, die du genannt hast, genau. Und dann merkt man aber im Alltag für unser Team, und vielleicht liegt es auch gar nicht an der Art der Arbeit, sondern auch, weil unser Team nicht jeden Tag alle da sind oder sonst Dinge, weil wir weltweit verstreut sind. Für unser Team passt es jedenfalls so genau nicht. Also wir können nicht alle Teams gleichschalten. Und dann entsteht Konfusion, weil dann sagt man, okay, dann wie sollen wir aber dann wieder alle Ergebnisse zusammenbringen, wenn nicht alle im gleichen Rhythmus arbeiten? Genau. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der mir sehr bekannt vorkommt. Genau. Und dann wäre vielleicht auch die Frage, vielleicht jetzt nochmal direkt darauf einzugehen, auf die drei Punkte, die du genannt hast. Oder machen wir es erst nochmal anders. Ich habe mir auch noch notiert, dass ich dich fragen sollte, weil das vielleicht spannend ist auch, wenn du das Calm Operating Model jetzt nochmal in ein bis zwei Sätzen erklären müsstest, was ist denn dann für dich der Kern? Und du hast ja schon ein bisschen was erklärt, aber vielleicht möchtest du auch direkt auf die Punkte eingehen, die du jetzt genannt hast, diese typischen Schmerzen. Wie kann das da ansetzen? Ich glaube, das ist ja das, was uns auch heute ganz besonders interessiert. Genau.
Das stimmt, genau. Der Kern ist, dass der Fokus auf Leadership und das Team Alignment und Enablement vor allem dann auch gelegt wird. Und beides ist etwas, was in ganz vielen von den zuvor genannten Punkten natürlich dann auch zu kurz kommt. Also Leadership ist für mich jetzt nicht nur, dass es eine Führungskraft gibt, die ihre Arbeit wahrnimmt, sondern dass auch hier dieses Leadership Enablement stattfindet. Dass Führungskräfte auch entsprechend ausgebildet und befähigt werden, darauf einzugehen, auf unterschiedliche Teamkonstellationen, Gerade wenn man jetzt sagt, wir haben nicht ein standardisiertes Framework für alle Teams, sondern machen das offen und gucken uns je nach Team an, was am besten funktioniert, dann muss da natürlich auch die Führungskraft entsprechend mitgehen können und da auch die entsprechende Erfahrung haben, das auch mitentscheiden zu können, welches Vorgehensmodell jetzt für mein Team passend ist. Dann auch dieses Ganze mit den Abstimmungen über die Teamgrenzen, über Abteilungsgrenzen hinweg, auch da ist sehr viel Befähigung und Enablement der Personen mit dieser Führungskompetenz notwendig. Deswegen ist dann sehr großer Fokus drauf auf diesem Leadership und Team Enablement. Das Modell, das betrachtet jetzt aber nicht nur Teams und Leadership, sondern das betrachtet im Prinzip die komplette Organisation, das komplette Betriebsmodell von der Strategie bis hin zur operativen Umsetzung. Also Strategie, Taktik und operativ, das wird alles betrachtet in dem Modell mit einer gemeinsamen Roadmap, die eben je nachdem, auf welchem Level, auf welcher Ebene ich jetzt bin, einen anderen Fokus legt, eine andere Sichtweise dann auch und so das komplett dann begleitet. Also diese Roadmap-Erstellung, die Abstimmung über die Roadmap-Grenzen hinweg. Das Ziel von dem Ganzen ist, dass die Organisation handlungsfähig ist. Also wir wollen eine handlungsfähige, eine lieferfähige Organisation haben und dafür ist das Operating Model zuständig. Und weil wir jetzt gerade auch schon über Frameworks und so weiter gesprochen haben, man kann das sehr gut zum Beispiel mit Safe kombinieren oder besser eigentlich mit Less. Man kann es sehr gut mit Scrum, mit Kanban kombinieren. Das heißt, es ersetzt nicht andere Frameworks. Wenn man jetzt zum Beispiel Less schon im Einsatz hat, dann kann man das Operating Model da drumherum packen, als Betriebsmodell und Less ist auf diesen Ebenen Taktik und operativ dann. Aber Strategie, da ist jetzt Less jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, als Framework, ist jetzt auf dem Strategielevel jetzt nicht so, wird ja nicht so eingesetzt. Das ist dann eher für die mittelfristige Planung. Aber durch das Operating-Modell bekommt man da die langfristige Planung dann auch mit rein. Mhm. Das heißt, im Prinzip haben wir 5 Bausteine in dem Modell, die betrachtet werden. Das ist einmal die Strategie, wie eben schon genannt, aber auch dann die Value Streams. Also wie komme ich von der Strategie zu meinen Lieferobjekten? Betrachtet idealerweise natürlich dann aus der Kundenperspektive dann auch, dass man das dann entsprechend dann runterbricht. Man hat als zweites die Teamstruktur. Das wiederum ist dann stark abhängig davon, was meine Teams auch brauchen. Das heißt, es gibt hier nicht ein Team, dass man sagt, man hat jetzt nur Produktteams, nur Projektteams, sondern wir haben verschiedene Teamarchitekturen in dem Modell, je nachdem, was ich konkret als Fokus für mein Team habe. Das kann ein Fokusteam sein, hat nur eine kurze Haltbarkeit. Das kann ein Produktteam sein, das dann über 2, 3, 4, 5 Jahre zusammenarbeitet, je nachdem, was ich da konkret brauche. Und je nach Teamarchitektur habe ich dann wiederum andere Rollen und Verantwortlichkeiten. Das ist der dritte Baustein. Innerhalb meiner Teamarchitektur, aber die Rollenverantwortlichkeiten habe ich natürlich auch im kompletten Operating-Modell. Mhm. Ich brauche für jede Ebene Strategie, Taktik, operativ, brauche ich konkrete Rollen und Verantwortungswege, Entscheidungswege, damit ich das auch in Einklang bringen kann.
Ja.
Diese verschiedenen Planungsebenen. Deswegen Entscheidungen ist der vierte Baustein. Klare Entscheidungswege, aber auch Entscheidungsprotokollierungen, das muss auch ganz klar, muss bekannt sein in meiner Organisation, wie werden Entscheidungen getroffen, wie werden sie protokolliert. Und der fünfte Punkt ist dann Führung und Zusammenarbeit, das hatte ich ja auch schon erwähnt, also Leadership und Team Alignment, das muss auch gegeben sein im System.
Ja, sehr spannend. Ich kann mich, glaube ich, auch erinnern, du hattest mal einen Post gemacht vor einigen Wochen über genau diese Team-Typen. Und das hat, glaube ich, ziemlich viel Resonanz erzeugt. War auch ziemlich interessant für die Leute, wenn ich ihn auf die Schnelle finde vielleicht, oder du, schauen wir mal, dann könnte man es vielleicht sogar verlinken nochmal. Da ist auch nochmal einiges darüber drin. Ich habe jetzt auch nochmal den Link hinzugefügt von deiner Webseite, die du gebaut hast für das Modell, dass Leute da auch nochmal gleich direkt nachlesen können. Kann sich ja nicht immer gleich alles jetzt merken, wenn wir drüber sprechen, aber dann kann man da nochmal ganz genau, in Ruhe nachstöbern. Das finde ich auf jeden Fall spannend, auch diese verschiedenen Ebenen. Also ich weiß gar nicht, wo ich zuerst drauf eingehen soll. Vielleicht das Thema, ja wirklich, so viel Spannendes dabei, vielleicht das Thema Führung lernen, Führung Enablement. Ich war oder Leadership Enablement. Mhm. Ich war gestern auf der Agilen Nacht in Stuttgart und da hat jemand gemeint, oder da fiel die Aussage, sagen wir, von einem der Gäste, also so Management-Kontrolle, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, ist sozusagen etwas, was man lernen kann. Führung, also richtig Menschen visionär auch anführen, ist hingegen ist ein Talent. Das hat man entweder oder hat man nicht. Würdest du da zustimmen oder wenn nicht, was glaubst du, was kann man denn über Führung lernen?
Also
ich glaube, das ist eine provokante These des Kollegen, aber ich fand sie spannend.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das Talent dahinter, entweder hat man es oder hat man nicht, ist vielleicht die Bereitschaft, in da reinzugehen und zu gucken, was braucht mein Team und entsprechend den Bedürfnissen meines Teams dann auch agieren zu können. Denn Führung an sich ist ja so ein breites Spektrum. Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Führung, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber eben auch sehr stark davon abhängen, wie mein Team aufgebaut und strukturiert ist und was auch Ziel und Zweck des Teams ist und auch wie lange dieses Team besteht. Mhm. Ja, also so als Beispiel, wenn ich jetzt ein Fokusteam habe, das jetzt einen Waldbrand löschen soll, dann werde ich da keine, das Team nicht erstmal zu einem dreiwöchigen dreiwöchigen Teambuildingsmaßnahme schicken. Mhm. Wohingegen, wenn ich ein Produktteam habe und mit dem Team jetzt 4 Jahre zusammenarbeiten werde, dann muss ich da vielleicht auch Zeit investieren in Teambuilding und rein investieren, dass das Team sich kennenlernt, gut miteinander auskommt, harmonisiert zusammenarbeitet. Also da liegt mein Fokus ja ganz anders. Da muss ich das Team eher dazu befähigen, selbst organisiert auch zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln, wohingegen bei dem Waldbrandthema die Selbstorganisation vom Team ist zwar auch gut, aber das wird nicht mein erster Fokus sein, sondern da geht es darum, diesen Brand zu löschen und zwar so schnell wie möglich.
Das heißt, also du meinst, Führung hängt auch vom Teamtyp ab. Wenn ich also ein Taskforce-Team habe, um das mal auf das Call-Modell zu übertragen, wo ja das Taskforce-Team auch mit drin vorkommt als Modell, Teammodell, müsste ich es anders führen als jetzt eins der anderen Teamtypen. Ja. Auf jeden Fall sehe ich auch so. Wenn ich jetzt ein langfristiges Team habe, was ich über das Projekt hinweg oder sogar länger darüber hinaus auch noch vielleicht aufbauen will, ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, das in meiner Führung sozusagen des Teams auch zu berücksichtigen, dem dafür Raum und Zeit zu geben.
Genau.
Und vielleicht, um auf meine eigene Frage von vorhin zurückzukommen, es kann ja sein, dass ich da auch schon auch ein bisschen ein Talent habe, aber noch gar nicht genau weiß, wie ich das machen muss. Das Talent, das Team dann toll zu führen, kann mir vielleicht wirklich keiner schenken, aber man kann zumindest Leute enablen, dass sie da besser sich zurechtfinden als Führungskräfte auch. Und das ist, glaube ich, das Anliegen in dem Modell, ne? Dass man einfach feststellt, so und so könnte ich es machen. Und das ist wichtig. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass viele Teamführungskräfte, wie zum Beispiel Product Owner oder ähnliches, das gerne gut machen wollen, aber sich dann vielleicht auf bestimmte Dinge fokussieren und darüber vielleicht ein bisschen vergessen, dass das, also gar nicht böse Absicht, aber dass das Team vielleicht auch noch ein wirklichen Ziel und eine Vision braucht und verstehen muss, wo es hinlaufen soll und auch nach dieser Führung sucht. Und da ist es schon gut, wenn ein Product Owner dann auch weiß, wie kann ich im Team so eine Vision oder ein Ziel besser vorgeben. Es ist nicht selbstverständlich, und gleich komme ich nochmal auf Jörgs Frage, aus meiner Sicht schon mal nicht selbstverständlich, dass wenn ich neuer Product Owner zum Beispiel bin oder vielleicht auch schon lange bin, aber dass ich das weiß, dass ich diese Vision meinem Team auch geben muss. Manchmal fordern sie es ja auch aktiv dann ein. Dann sagen sie, vielleicht in der Retrospektive, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich kenne die Vision nicht. Das habe ich schon ganz oft erlebt, dass es auch gesagt wird. Umso besser, dann weiß der Product Owner, da muss ich vielleicht noch nachschärfen, müssen wir das Ziel noch deutlich erklären. Aber am besten, idealerweise mache ich das ja auch, bevor das Team sich erst beschwert und schon nicht weiß, wo es hin soll, sondern mache ich das von Anfang an vielleicht. Also das wäre vielleicht konkreter Punkt für so ein Enablement, ne? Product Ownership auch richtig
machen. Auf jeden Fall, ja, genau.
Und so weiter. Genau. Vielleicht kurz, Sven hat eine interessante Frage gestellt an dich. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber vorher aber noch Jörg mit Selbstverständlichkeiten. Jörg, ich weiß nicht genau, was du meinst. Vielleicht kannst du nochmal deine Frage nochmal genauer stellen, ein bisschen spezifischer, dass wir wissen, wie du das meinst mit alles Selbstverständlichkeiten. Vielleicht sind ein paar Dinge, die wir gesagt haben, sollten schon funktionieren, tun es aber aus unserer Erfahrung trotzdem nicht immer, oder weiß ich nicht genau, worauf du dich beziehst. Genau, dann vielleicht Svens Frage, wenn es okay ist, Patrick. Siehst du sie schon?
Ja, ja, klar. Ja. Ja,
genau. Hast du Erfahrungen, Ideen, Teamgröße?
Mhm. Ja, also das Modell an sich ist, wenn wir es in der Gänze betrachten, ist es ja recht komplex sogar schon geworden und umfangreich. Das muss aber nicht komplett auch so eingesetzt werden. Also gerade wenn wir jetzt gucken, dieses Team-Enablement oder auch Leadership-Enablement, das geht ja ab einem Team-Prinzip schon los. Dass man in einem Team schon guckt, was ist die Vision, wie sieht unser Verantwortungsbereich aus. Ich arbeite da gerne mit dem Product Ownership Evolution Modell, dass man sich das nimmt und schaut, was haben wir alles so für Tätigkeiten in unserem Team, wer macht was. Das kann man auch ganz gut mit der RASI-Matrix noch kombinieren oder nur die RASI-Matrix nehmen. Auch das würde bei vielen Teams schon helfen, dass man ganz, ganz genau guckt, wer ist responsible für etwas, wer ist accountable, wer wird informiert, was macht das Team, was mache ich als Product Owner, wo brauche ich Unterstützung von außen. Also es geht, wie gesagt, bei einem Team ja schon los, dass man da Sachen reinnehmen kann, um es zu befähigen. Da braucht man auch gar nicht das komplette Modell. Das Modell an sich, das ist vor allem, wenn ich jetzt mehrere Teams habe, die gemeinsam die gemeinsam arbeiten, erstmal gemeinsam. Man braucht kein gemeinsames Projekt oder gemeinsame Ziele, aber die arbeiten irgendwie gemeinsam und haben Abhängigkeiten zueinander, weil man sich Personen vielleicht teilt oder weil man dann doch gemeinsame Ziele hat. Also der Grund, warum man gemeinsam etwas arbeitet oder parallel zueinander, kann ja jetzt unterschiedlich sein. Und da macht das Modell dann Sinn, um das transparent zu machen, was jetzt gerade im Fokus ist und sich eben, um sich dann auch darüber abstimmen zu können und austauschen zu können. Ja, also Mindestanforderung wäre eins, ein Team. Maximalanforderung, da kann ich jetzt so noch nicht konkret etwas dazu sagen.
Hat sich bisher in auch ganz großen Settings schon bewährt. Ne? Also es ist ja entstanden aus der Praxis mit auch sehr, sehr vielen Teams. Ja.
Genau, also es ist entstanden aus Projekten mit 30 Teams, die parallel arbeiten. Und da war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, mehr geht da nicht. Mhm. Also es würde auch mehr gehen. Ich hatte jetzt vorhin gesagt, das Modell, das unterteilt die Roadmap in drei Bereiche, Strategie, Taktik und Operativ. Wenn ich jetzt mehr Teams habe, dann könnte es sein, dass mir diese drei Level nicht mehr reichen, dass ich dann eher in Richtung so ein Safe-Modell gehen muss, indem ich dann vier Level habe, weil ich einfach zu breit aufgestellt bin und meine Roadmap noch breiter aufbauen muss, aufziehen muss. Mhm. Genau.
Okay. Super, danke dir. Wir hatten auch noch mal im Vorfeld eine Frage, die ich auch noch spannend finde, in einem Kommentar, in der Ankündigung des Events. Die greifen wir auch gleich auf, aber jetzt haben wir Jörg noch mal mit einer Erklärung. Vielen Dank, Jörg. Die RASI ist zum Beispiel nicht gerade neu. Nein. Ist das Neue an Calm die Abfolge der Ebenen, Schritte, Stufen? Oder bist nicht zu kritisch? Im Gegenteil, wir finden ja Rückfragen super. geht ja hier um Community und auch das Modell zu verstehen oder auch zu analysieren gerne natürlich. Ja. Insofern, super Frage.
Genau. RASI ist jetzt auch nicht unbedingt ein Bestandteil von den Modellen. Das ist nur etwas, was ich im Rahmen des Modells mit einsetzen würde. Und das Modell ist eher, genau, die Abfolge der Ebenen, Schritte, Stufen. Das ist eigentlich eher das Modell plus eben der Werkzeugkoffer, dass man sieht, was hat man alles an Werkzeugen, die es in diesen unterschiedlichen Frameworks und Vorgehensmodellen und Best Practices, Good Practices gibt. Also, dass man so einen Werkzeugkoffer hat und da steht dann zum Beispiel die RASI-Matrix drin. Aber klar, die ist nicht neu, sondern es wird gezielt beschrieben, wo sie eingesetzt werden kann, wo sie von Nutzen ist und was es parallel dazu noch gibt. Ja, das ist eigentlich auch so das Wichtige an der Sache, was gibt es noch und was kann in meiner Situation für mein Team helfen?
Würde ich vielleicht mal so in eigenen Worten wiedergeben. Natürlich können, ich glaube, auch altgediente Projekthasen können auch wirklich schon, haben Gefühl dafür, können in ihrer Projektleitungsrolle vielleicht auch oder in anderen leitenden Rollen in Projekten oder anderen Arten von Arbeit mit vielen Teams, können die natürlich auch schon viel nach Erfahrung, nach Gespür gehen und sagen, aha, hier passt vielleicht die Racy ganz gut, habe ich auch schon oft viel gute Erfahrung gemacht und so weiter und wissen das, haben so ein Gespür vielleicht auch schon, können vielleicht einfach so vorgehen, dass sie ihre Erfahrungen da auch anwenden. Dennoch ist es natürlich oft auch ein bisschen Trial and Error. Jetzt gibt es aber auch viele Leute, die sich freuen über, es gibt so viel und Methoden und Ansätze und oh, so viele Teams und was machen wir jetzt über ein Modell. Und ich denke, das bringt das Calm-Modell einfach mit, wie ein Vorschlag. So kannst du dich ein bisschen dran entlanghangeln, ne? Da findest du Orientierung. Und vielleicht auch für bereits passierte, gängige, typische Probleme, über die wir auch gesprochen haben, auch schon Lösungen, die sich in der einen oder anderen Situation mal bewährt haben, was nicht heißt, dass es immer funktioniert, immer genau übertragbar ist, das ist eh klar, aber das Calm-Model, so wie ich es verstehe, gibt einfach auch einen Schritt weit Orientierung.
Genau.
Ja.
Und es ersetzt ja auch nicht die Projektarbeit. Das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, dass die Projekte werden ja weiterhin durchgeführt, nur idealerweise im Rahmen der Roadmap. Das heißt, ich habe noch einen zweiten Projektplan, sicherlich, ja, das schon. Aber die Tätigkeiten sollten auch alle mit in die Roadmap reinkommen, dass man in der Roadmap alles sieht, egal ob das jetzt Linientätigkeit oder Projekt oder sonstiges ist. Alles ist in der einen Roadmap und wird darüber auch abgestimmt. Mhm. Ja, also auch wenn ich jetzt 5 Projekte habe, alles ist in der Roadmap, alles wird zusammen abgestimmt, sodass ich da immer die Klarheit habe. Und auch die Transparenz darüber. Mhm. Weil gerade das wirst du auch kennen, mehrere Projekte, die gleichzeitig laufen und eine Person ist dann in 3 Projekten, jeweils zu 40%.
Dann, also unterm Strich ist es dann fast 0%, ja.
Genau. Brauchst jeweils so viel Zeit. In 3 Projekten jeweils zu 40 ist ja sowieso schon sehr sportlich.
Mhm. Geht auch rechnerisch gar nicht so genau auf, ja.
Genau. Aber man erlebt es ja trotzdem immer wieder.
Ja, ja.
Und der Alltag. Genau, und das soll dieses Modell eben auch transparent machen.
Und ich finde es auch gut, dass es mit gewissen Vorgaben kommt. Also nicht einfach such dir raus, was dir gefällt, sondern wirklich auch, nee, also gemeinsame Roadmap zum Beispiel sollte schon da sein. Auch Führungsqualitäten sollten schon da sein. Bestimmte Teammodelle und Typen sollte ich mir überlegen. Also es ist ja doch mehr als jetzt nur, hier schaust dir mal an, vielleicht hast du was davon, sondern wirklich schon auch Empfehlungen, Dinge, die wirklich auch sich in der Praxis einfach bewährt haben. Ja. Mhm. Oh ja, da fällt mir ein, Jörg, Mensch, ja, wir sind ja auch schon vorhin drüber. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Du vielleicht schon, Patrick, mir ist echt die Zeit verloren gegangen. Ja, super, es war so schön, sich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe auch, es war ganz interessant zuzuhören. Danke, dass ihr euch so toll eingebracht habt. Gibt's noch irgendwas, was du zum Abschluss trotzdem noch sagen willst? Sorry fürs Überziehen. Gar nicht gemerkt.
Ja, wenn man einmal so...
Ja, man ist im Flow.
Rede Fluss ist, genau. Mhm. Nein, ja, ich habe eigentlich nicht eine Sache, ich hätte ja noch mal 3 Sachen.
Ja, dann, hau raus.
Also der erste Tipp, den ich gerne mitgeben würde, ist, pragmatisch vorzugehen und einfach mal das zu visualisieren, was da ist. Also kein neues Framework, kein Operating-Modell einführen, sondern mal die Arbeit zu nehmen, die da ist und auf eine gemeinsame Roadmap zu bringen. Mhm. Da muss man nichts ändern, keine neuen Typen, wenn man jetzt so einen Jira oder so denkt, einführen, sondern einfach mal alles visualisieren, was da ist und mal gucken, was rauskommt. Mhm. Der zweite Tipp, um hier auch so den ersten Fuß reinzubekommen, Rollen und Verantwortlichkeiten zu klären über die Teams hinweg, dass man ganz klar weiß, wenn man jetzt hat das Product Owner angesprochen, wenn man jetzt die Rolle Product Owner hat, was bedeutet das im Team? Wie finden die teamübergreifenden Aktivitäten statt? Was sollte man da machen? Was soll man nicht machen? Gehört Teamentwicklung mit zum Modell oder nicht? Also die Rollenklarheit zu schärfen. Und das Dritte, und ich glaube, das ist ganz spannend in manchen Organisationen, man hat ja jetzt alles aufgeschrieben, man hat jetzt die Rollen geklärt und jetzt könnte man hingehen und gemeinsame Prioritäten setzen. Denn wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Und da gilt es dann ganz klar zu gucken, was muss gemacht werden, was muss nicht gemacht werden. Ja, vielleicht fängt man da auch ganz einfach an und guckt, ja, nimmt sich die Eisenhower-Matrix zum Beispiel vor. Was ist jetzt dringend und wichtig? Und die Punkte, die betrachten wir als erstes in der Roadmap. Und die priorisieren wir gemeinsam. Dass man jetzt auch nicht diesen ganzen Berg an Arbeit durchpriorisiert, sondern man guckt sich die Sachen an, wichtig, dringend, damit starten. Mhm.
Super. Wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Hast du es gerade so in etwa gesagt? So ein toller Abschluss. Genau. Dankeschön, Patrick. War wirklich toll. Kommen auch tolle Rückmeldungen. Freut mich, dass das so stattgefunden hat und wir so schön drüber reden könnten. Spannendes Modell. Ich schaue auch nochmal rein und Michaela auch. Machen wir alle nochmal. Genau. Und ihr könnt ja jederzeit auch mit uns in Kontakt treten und auch mit Patrick, wenn ihr nochmal mit ihm genauer drüber sprechen wollt. Vielen Dank dann fürs Gespräch. Und
ja, gerne. Danke.
Dann einen schönen Nachmittag allen noch. Bis dann.
Danke. Bis dann.